Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Thomas vom IHK Podcast Kammerklänge. Bevor in Kürze unsere neue reguläre Podcast-Folge erscheint, diesmal rund um das Thema Frauen und Unternehmertum, möchten wir euch heute eine Sonderausgabe der Kammerklänge präsentieren. Einen spannenden Live-Mitschnitt der Podiumsdiskussion vom IHK-Jahresempfang 2025. Mit auf dem Podium Bestseller-Autorin Dr. Julie C., IHK-Präsidentin Desiree Derin-Holzapfel und Johannes Seifert, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Schwalm-Eder. Unter der Moderation unseres Hauptgeschäftsführers Dr. Arndt Klein-Zirbis wurde engagiert über gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen mit besonderem Fokus auf den ländlichen Raum diskutiert. Hören wir rein und viel Spaß.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Peculiar Clark sang noch oder schon in den 60ern, dass wenn man Sorgen und Nöte verlieren will, soll man in die Stadt gehen, soll man Downtown gehen. Heute gehen manche, die Lebensqualität erfahren wollen, oft aufs Land. Lassen Sie uns darüber sprechen, Land versus Stadt oder auch miteinander. Das machen wir zusammen mit unserer Gastgeberin, Frau Derin-Holzapfel, Präsidentin der IHK Kassel-Marburg und auch Vorsitzende der Regionalversammlung Vera Meißner, Unternehmerin eines mittelständischen Industrieunternehmens Fridula 1888. Und sie ist lange Zeit Vizepräsidentin gewesen, ist auch im Präsidium unserer Spitzenorganisation Deutsche Industrie- und Handelskammer, engagiert sich im Bildungswerk der VAU. Sie bringt USA-Erfahrung mit, hat da studiert, hat auch 20 Jahre in Thüringen gelebt, also bringt viele Perspektiven ein. Desiree, wir freuen uns auf deine Teilnahme an der Talkrunde, wenn du bitte nach vorne kommst. Vielleicht nimmst du den zweiten von links. Und wir bitten Herrn Seifert auf die Bühne. Herr Seifert ist Vorsitzender der Regionalversammlung Schwalm-Eder, ist auch Mitglied in unserem IHK-Präsidium, hat zeitweise in der Metropole Frankfurt am Main, Manhattan, das hören die Frankfurter zumindest gern, wenn man das so sagt, gelebt, kennt die östlichen Bundesländer und leitet mit Wohlerplast ein mittelständisches Industrieunternehmen der Automotive-Branche in Spangenberg. Herr Seifert, wenn Sie bitte auch nach vorne kommen, vielleicht nehmen Sie da vorne rechts Platz. Normalerweise bei Jahresempfängen laden wir ja Politiker ein. Wir hatten den Ministerpräsidenten, du hattest es gesagt, Desiree, oder wir hatten Bildungsministerin Stark-Watzinger bei uns und oder auch prominente Meinungsbildner wie der IHK-Präsident Peter Adrian hatten wir. Diesmal haben wir uns was anderes überlegt. Wir haben eine Schriftstellerin dazu gebeten, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich mal den Blick weiten und wir brauchen hellsichtige und ganzheitliche Erklärungen.
Was heißt hier eine Schriftstellerin? Die deutsche Schriftstellerin, die Deutschland im Moment zu bieten hat. Wenn man Deutsche. Wenn man die deutschen Talkshows anschaut, wenn man sich die Bestsellerlisten anschaut seit Jahren, wenn man sich die Feuilletons wichtiger Zeitungen durchliest, bin ich so dankbar, dass wir ihre wirklich auch zum Nachdenken anregenden Kommentare, auch ihre fundierten Meinungen lesen dürfen, wenn ich das in den Gegensatz setze zu dem, was man in sozialen Medien und Netzwerken lesen darf, was zum Teil eben nicht fundiert auf Wissen da solider geschrieben ist. Deshalb, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier da sind, unsere Frau Dr. C.
Ja, herzlich vielen Dank. Willkommen. Schönen guten Abend erstmal in die Runde.
Guten Abend. Frau Dr. C., eigentlich hatten wir gedacht, wir fragen mal, haben wir auch gemacht, ChatGPT, wenn wir Sie vorstellen und gucken mal, was die KI so ausspuckt.
Das würde mich interessieren.
Und kann ich Ihnen vorlesen? Ja, wenn Sie es hören wollen, ich mache das gerne. Also ChatGPT schreibt über Sie: Julie C. ist eine deutsche Schriftstellerin und Juristin, die für ihre gesellschaftskritischen Romane und Essays bekannt ist. Sie wurde in Bonn geboren, das ist schon mal gut, und studierte Rechtswissenschaften in Passau und Leipzig. Neben ihrer literarischen Karriere hat sie auch ein juristisches Promotionsstudium absolviert. Ihre Romane setzen sich häufig mit moralischen, politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander. C. thematisiert oft die Machtstrukturen in der Gesellschaft, das Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv sowie die Gefahren von Überwachung und Kontrolle. Julie C. hat mehrere Bestseller veröffentlicht. Ihr Roman Über Menschen war das meistverkaufte belletristische Hardcover des Jahres 2021 in Deutschland. Auch ihr Debütroman Adler und Engel 2001 wurde zu einem Welterfolg und in 35 Sprachen übersetzt. C engagiert sich politisch etwa für Datenschutz und Bürgerrechte. Seit 2019 ist sie zudem Verfassungsrichterin in Brandenburg. Julie C. ist politisch schwer in eine klassische Schublade einzuordnen, da sie sich für verschiedene Themen aus unterschiedlichen politischen Richtungen einsetzt. Generell kann man sie als liberal und kritisch gegenüber staatlicher Bevormundung und Überwachung bezeichnen. Zitat Ende. Das sagt KI über unseren heutigen Gast, Dr. Julie C.
Okay, also 98% war einfach nur aus Wikipedia abgeschrieben, weil das kenne ich auswendig.
Sie wollten es hören.
Ja, also das Einzige, was ChatGPT selbst gemacht hat, war, glaube ich, diese Einordnung zum Schluss, dass man mich nicht einordnen kann. Das war, glaube ich, das einzig Originale.
Ja, ist ja schon mal was. Also, aber wir wollten es eigentlich gar nicht vorher machen, ChatGPT, weil wir auch den Eindruck hatten, ja gut, das hat man alles schon mal gehört. Und unsere Idee war eigentlich, da hatten wir gestern Abend kurz Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass wir Sie bitten, dass Sie sich selber mal vorstellen, weil wir glauben, dass Sie sich doch selbst besser kennen als ChatGPT. Sie haben gesagt, ja, das würden Sie tun. Jetzt sind wir mal ganz gespannt, was Sie uns sagen, wer Dr. Julie C. denn ist.
Ja, hier ist echt der einzige Ort, wo mein Titel die ganze Zeit mitgenannt wird. Ich hatte das eigentlich total vergessen, dass ich einen habe, aber seit heute Abend weiß ich das wieder. Also vielen Dank auch dafür. Ich habe jetzt nicht irgendwie nochmal so einen biografischen Text vorbereitet, sondern dachte, ich sage vielleicht lieber so ein bisschen, was mich überhaupt antreibt, also zum Beispiel auch hier zu sein, aber auch an anderen Stellen immer mal wieder öffentlich aufzutreten, was man ja als Schriftstellerin nicht müsste. Ich könnte ja auch nur zu Hause sitzen, meine Bücher schreiben und vielleicht gelegentlich was vorlesen oder so. Ich komme, wie Sie erwähnt haben, weil Sie ja auch herkommen, aus Bonn. Ich bin sozusagen ein Kind des Bundestags. Also mein Vater hat immer in der Bundestagsverwaltung gearbeitet, ist dann auch mit der Hauptstadt nach Berlin irgendwann umgezogen. Da war ich schon aus dem Haus. Damit will ich nur sagen, ich komme sozusagen aus einem Haushalt, wo das politische und gesellschaftliche total organischer Teil des Alltagslebens war. Also wir konnten so in 5 Minuten mit dem Fahrrad am Rhein entlang zum Parlament fahren und das war auch nichts Besonderes so. Also das gehörte irgendwie zum persönlichen Umfeld und ich habe auch früh gelernt, das zu lieben. Also stolz darauf zu sein, ist vielleicht ein bisschen viel, weil ich habe es ja nicht erfunden. Aber mich daran zu freuen und irgendwie dankbar dafür zu sein, dass wir so eine Form von funktionierenden Institutionen in dem Land haben. Also das war mir von Anfang an irgendwie sehr bewusst und damit bin ich aufgewachsen und habe nie sozusagen so eine Trennung zwischen hier Bürger und da Staat oder so, sondern das war für mich immer ein großes Wir. Und der Moment, wo ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren und auch rauszugehen und Sachen zu sagen, Senf dazuzugeben, war, glaube ich, der, wo ich zum ersten Mal, und das ist schon echt eine Weile her, also nicht jetzt erst in den letzten Jahren, wo wir anfangen, über Politikverdrossenheit zu sprechen, sondern schon früher, wo ich das Gefühl hatte, da fängt an, was auseinander zu driften. Und jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet, aber was ich sagen will, ich glaube, mich treibt sehr stark so der Wunsch oder fast schon so ein innerer Imperativ an, immer wieder zu schauen, wo finden wir das Verbindende, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo können wir uns als wir verstehen. In einer Welt, wo Menschen ja zunehmend anfangen, sich so individuell zu definieren, was ja auch nicht falsch ist, aber wo man immer gucken muss, wo ist das Gegengewicht zu dieser Gemeinsamkeit. So.
Den Doktortitel darf ich weglassen?
Ja, bitte. Gut. Bitte darum.
Ja, Ihr Vater hat ja nicht nur in der Bundestagsverwaltung gehabt, er war der Direktor der sagt der Bundesverwaltung.
Ja, am Ende. In Verwaltung ja, also, ist es ja so, dass man am Anfang noch nicht der Direktor ist.
Ja, also es war aber schon jemand, der was zu sagen hatte. Ja, Sie haben ja auch sehr viele Ehrungen bekommen, nicht nur viele schriftstellerische, Bundesverdienstkreuz und so weiter. All diese Dinge, die lassen wir jetzt mal außen vor. So wie ich sie erlebe, legen Sie auch gar nicht so wahnsinnig viel Wert drauf. Es ist schön, dass Sie das haben, aber ich glaube, Ihnen ist so wirklich die Herzensangelegenheit der politische Diskurs. Und ich habe kürzlich das, ich glaube, Sondierungspapier was in die Hand gekriegt und da stand drin, wir müssen den Staat vom Bürger her denken. Da dachte ich, oh, das ist aber eine tolle Formulierung, dass Politik den Staat vom Bürger denkt. Ich glaube, das hat sowas mit der Idee von Demokratie zu tun. Wie entlarvend sind solche Sätze?
Ach, ich will das gar nicht unbedingt entlarven. Ich würde sagen, wenn ein Bewusstsein dafür wiederkommt, dass Demokratie tatsächlich auf den Bürgern aufbaut, ist es ja ein gutes Zeichen. Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob wir, also ehrlich gesagt, also ich bin wirklich kein pessimistischer Mensch, aber an der Stelle bin ich nicht ganz sicher, ob die Erkenntnis tatsächlich schon gefasst wurde. Weil mein Eindruck ist, also wir reden ja super viel über Politikverdrossenheit. Ich glaube, wir haben auch wirklich mit so einem Phänomen von Bürgerverdrossenheit in den letzten Jahren zu tun gehabt. Wir trauen, also mit wir meine ich jetzt so dieses, also so die da oben, ne? man traut irgendwie dem Einzelnen, glaube ich, wesentlich weniger zu, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Sie haben ja super viel jetzt auch geredet von Eigenverantwortung, von Verantwortungsübernahme, von, auch von einem Freiheitsverständnis. In meinem Umfeld und so, wie ich die Menschen und die Welt erlebe, habe ich immer den Eindruck, wir haben hier so super Leute, ja, also grundsätzlich mal in der Masse, also überraschend viel besser als ihr Ruf. Warum traut man denen eigentlich so wenig zu? Also war der Punkt, wo man dachte, ah nee, die sind eigentlich so halbe Kinder, wenn man die nicht ständig reguliert und darauf achtet und nochmal hier, ne, lieber 32 Regeln mehr als eine weniger, dann geht das alles den Bach runter. Corona-Zeit war ja so ein bisschen so ein Kristallisationspunkt, wo man das gesehen hat. Also diese Frage, wie viel Eigenverantwortung und wie viel Regulierung brauchen wir, um durch so eine Zeit zu kommen? Da wurde doch sehr häufig zugunsten der Regulierung entschieden, aus meiner Wahrnehmung, auch an Stellen, wo Eigenverantwortung vielleicht funktioniert hätte, wenn man sich getraut hätte. Und das meine ich mit Bürgerverdrossenheit. Und ich... Ja. Also ich... Ich warte noch auf den Moment so ein bisschen, sowohl in der Medienbranche, aber auch in der politischen Branche, wo da so eine Entspannung wieder einsetzt und mehr Glaube an das Gute in den Leuten, die wir ja unsere Gesellschaft nennen.
Sie sind so wahnsinnig schnell.
Das ist
alles, ja. Die Synapsen klappern bei Ihnen, glaube ich, schon echt schnell. Das sagt
Soll ich langsamer sprechen?
Nö, das spreche ich schon okay, aber wir müssen mit den Themen hinterherkommen, weil wir uns wahnsinnig viel für heute vorgenommen haben. Also es ist ja schön, wenn wir das alles angerissen kriegen, denn wir wollen ja so ein bisschen darüber sprechen, was Wirtschaft, Politik und Gesellschaft jetzt leisten sollten, damit Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, Klammer auf, ich glaube, wir verwechseln oft Rechtsstaat und Demokratie, sagen Demokratie, meinen aber zumindest das Zusammenspiel von Rechtsstaat und Demokratie. Ich halte den Rechtsstaat für extrem wichtig. Also wie das alles funktioniert und was das mit sozialer Marktwirtschaft zu tun hat, das hat ja unsere Präsidentin auch schon angesprochen. Fangen wir mal ein Stück weiter vorne an. Früher hieß es ja, Stadtluft macht frei. Wie frei lebt es sich denn auf dem Land in Brandenburg?
Also ich lebe da sehr frei. Mein Grundstück ist so groß, dass ich niemanden sehen muss, wenn ich nicht will. Wir leben ja immer noch in einem super freien Land. Also wir sollten jetzt auch nicht in so einen Diskurs verfallen, wo wir quasi so tun, als wären wir hier wirklich in puncto Demokratieverlust auf dem Weg in so eine, weiß ich nicht, halbautokratische Diktatur. Das ist wirklich nicht der Fall. Also da müssen wir immer die Kirche auch im Dorf lassen. Das Thema Bürokratie hatten wir ja jetzt schon in Ihrer Rede und ich habe auch so gehört, wie in den Reihen dahinter immer, wenn das Stichwort fiel, auch so zustimmend gebrummelt wurde. Ich glaube, das ist so ein Querschnittsthema, was erstmal so kleinteilig und staubig auf viele wirkt, was aber, glaube ich, tatsächlich mit dem zum Teil echten, aber auch dem gefühlten Freiheitsverlust viel zu tun hat. Und da geht es der Landbevölkerung gar nicht unbedingt besser als den Städten, weil, also mein Land ist ja in Brandenburg, also im Vergleich zu meiner Provinz ist Ihre Provinz ja eigentlich eine urbane Region, flächendeckend. Also ich glaube, hier gibt es Busse, ich weiß nicht genau, vielleicht auch nicht. Zumindest gibt es noch Schulen. Und also weil wir sind stark, also wir sind wirklich ja fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägt. Wir haben gar keine Industrie in dem Sinne so richtig. Und also die Landwirte, die ich kenne, und ich kenne viele, die brechen buchstäblich im Burnout zusammen unter den Anforderungen, die die nach ihrem ohnehin schon späten Feierabend noch an ihren Rechnern zu bewältigen haben. Und das ist ein Beispiel von vielen. Es vergeht kaum ein Tag, wo mir nicht irgendein Nachbar, der irgendwas möchte, ein Solarpanel, eine Wasserrutsche an der Badestelle, an einem See, irgendwas, was das Leben besser machen soll, wirklich im Schweiße seines Angesichts über Jahre hinweg versucht durchzukämpfen gegenüber dieser Behördenstruktur. Und da kann man jetzt fragen, ist das das Schlimmste auf der Welt? Vielleicht nicht, aber es macht sauschlechte Laune. Und es nimmt den Leuten irgendwann auch die Lust, überhaupt noch zu schauen, wo sind denn meine Gestaltungsräume? Man denkt dann so, ja, gibt es nicht. Dann bleibe ich halt zu Hause und mache gar nichts mehr. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich, wenn Sie sagen, Investitionsrückhalt im Großen, ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, genau total ähnlich, wie wenn sozusagen ein Sozialpädagoge sagt, ja, machen jetzt keine Wasserrutsche an der Badestelle, ist doch egal. Ja? Also ich glaube, strukturell, psychologisch ist es ähnlich. Und da sehe ich so eine Seite von diesem Gefühl, dass man unfrei ist. Ja, also nicht, weil wir eine Diktatur sind, sondern weil wir uns selber so, weiß ich nicht, Klötze an die Beine gebunden haben, so ein bisschen.
Fragen wir doch direkt mal eine Unternehmerin, die zwischen uns sitzt, wie das mit der Freiheit als Unternehmerin im ländlichen Raum ist. Desiree, wie ist denn das?
Also ich fange erstmal an, dass ich wirklich glücklich bin und dankbar in einer traumhaft schönen Region im Werra-Meißner-Kreis mit unserer Familie leben zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg und die unternehmerische Freiheit war und ist gegeben. Unser Unternehmen ist jetzt seit 137 Jahren an diesem Ort und hat tatsächlich schon viele Höhen und auch Tiefen erleben müssen. Aber die Einschränkungen und die Hürden, die wir jetzt auferlegt bekommen, sind schon sehr stark auf unseren Schultern lastend, wenn man das so deutlich sagen kann. Und wir als deutsche Industrieunternehmen, wir produzieren in Deutschland Heimtextilien, Sportmatten, aber auch technische Folien und Schäume. Made in Germany war immer ein Gütesiegel, für das man auch, weil wir hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, damit auch immer einen Technologievorsprung mit anbieten konnten, dann auch mehr bezahlt bekamen. Aber durch die jetzigen Energiepreise, durch die jetzigen Bürokratiehürden, die uns auferlegt wurden, durch Dokumentationspflichten, durch Berichtspflichten, durch Haftungsthemen, sind wir so stark in administrativen Dingen eingebunden, dass uns wirklich die Luft zum Atmen zum Teil fehlt. Und das ist... etwas, was nicht nur dem Landwirten so geht, sondern auch den Unternehmen so geht. Und am Ende des Tages muss man in diesem Gemengelage dann den Mut haben, zu investieren. Und genau diesen Mut, wir sind ja dazu bereit, muss man jetzt aber mit planbaren Rahmenbedingungen wieder Nährboden geben.
Und genau an der Stelle nehmen wir den Herrn Seifert mit in die Runde, der auch seine Erfahrung mit der unternehmerischen Freiheit im ländlichen Raum macht.
Ja, das ist richtig. Muss dazu sagen, ich wollte ursprünglich gar nicht in den ländlichen Raum ziehen, sondern ja, als junger Mensch hatte ich tatsächlich erstmal die urbanen Regionen der Welt ins Auge gefasst. Aber wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich ins schöne Nordhessen nach Spangenberg verschlagen. Und ja, bis zum heutigen Tag habe ich nicht einen einzigen Tag bereut. Im Gegenteil, Desiree, genauso wie du bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar, hier leben zu können. Und ich habe es ähnlich wie Sie, ich habe ein Grundstück, wenn ich nicht will, sehe ich keinen. Und das genieße ich sehr. Ja, und aber ich würde gerne, weil ich auch weiß, dass Sie als Bonnerin ja in Brandenburg leben und auch Desiree und ich Osterfahrungen gesammelt haben, ich würde gerne noch den Ost-West-Gedanken oder die Ost-West-Perspektive mit in unser Gespräch aufnehmen, weil ich da auch eine enge Verknüpfung zum ländlichen Raum sehe in einigen Dingen. Und auch denke, dass gerade beim Freiheitsgedanken und Demokratie, denn waren es doch die Menschen im Osten 89, die das epochale Jahr geprägt haben, maßgeblich. Und das ist jetzt gut 35 Jahre her. Und wenn man sich das heute anschaut, auch zu schnell, ich bin jetzt bei dem Thema Verdrossenheit, Wahlergebnisse, vielleicht auch zu schnell unter einen Generalverdacht gestellt werden, wenn es um das Thema Wahlergebnisse geht. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie war es vor 35 Jahren, was war da für ein Freiheitsgedanke und Demokratie da? Und das sind ja in vielen Bereichen die gleichen Menschen. Das würde ich gerne mal mit in die Runde mit aufnehmen, denn ich sehe da eine enge Verknüpfung zwischen dem ländlichen Raum und dem Ost-West-Gedanken, denn gerade der ländliche Raum auch, abgesehen davon, dass beide Bereiche sich vielleicht irgendwie abgehängt fühlen, vernachlässigt fühlen. Es ist aber gerade im ländlichen Raum, der ja sehr stark geprägt ist von oft von Tradition und Gemeinschaft und in den neuen Bundesländern die Erfahrungen, die Geschichte, die man gemacht hat mit der Teilung, mit der Wiedervereinigung und dem Aufbau danach, dann ist das für mich doch, wenn man diese Erfahrungen sich anschaut, eine Quelle der Stärke und ja, natürlich aber auch eine Skepsis der Politik gegenüber. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und dann ist eben die Frage nicht, was ist denn mit den Menschen los, sondern woher kommt denn das?
Wie ist das? Also man nimmt ja schon irgendwie das Klischee, sagt ja auf dem Land, da leben die etwas Rückständigen, die wählen, komisch. Übrigens mit den hessischen Wahlergebnissen waren ja auch nicht alle.
Ist ja ähnlich,
ganz, genau. Ganz happy, ne? Aber in Metropolen wie München, Köln, so, da ist man modern, da ist man aufgeschlossen. Das Klischee sagt, im Osten, nicht im Osten, vielleicht auch, aber im ländlichen Raum ist das irgendwie anders. Erlebt man im ländlichen Raum einfach das Staatsversagen stärker, also den Bus, von dem Sie gesprochen haben, dass er nur zweimal am Tag kommt und dass man deshalb so das, was Herr Seifert gerade angerissen hat, dass das eine staatskritischere Haltung provoziert?
Ich glaube tatsächlich, dass es zusammenhängt. Ich finde es auch super spannend mit der Ostperspektive natürlich, aber ich mache es trotzdem, weil er jetzt nochmal Stadt-Land gesagt hat, erstmal das
ist
so.
Ja auch verknüpft.
Weil es schon verknüpft ist, aber halt auch nicht deckungsgleich. Ist so ein bisschen schwierig, das jetzt gleichzeitig zu besprechen. Also ich glaube, der Unterschied zwischen urbanem Zentrum und Land, warum da jetzt diese Wahlergebnisse so unterschiedlich sind, ich würde das ja auch zurückführen, also wie Sie es in der Frage ja auch schon angedeutet haben, eben nicht sozusagen auf diesen manchmal ja sehr schnell gezogenen Schluss, naja, das ist halt alles letztlich eine Folge von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Angst vor Überfremdung, was immer auch oder oft eine Komponente sein mag, aber ich glaube, es ist nicht die Wurzel in der Masse dieser Wahlentscheidung für die AfD, wo eher eben in der Provinz dort das Kreuz gemacht wird, sondern ich glaube tatsächlich, einfach weil ich das in meinem Umfeld schon vor vielen, vielen Jahren gehört habe, auch schon lange bevor die AfD so erfolgreich war oder wurde, dass man immer so ein, also da gab es so einen Nexus, der quasi lautete, wenn ihr schon nichts für uns tut, dann lasst uns wenigstens in Ruhe. Und man versteht es eigentlich, wenn man kurz darüber nachdenkt, weil die haben noch nicht mal gesagt so, wir wollen gesehen werden, wir sind abgehängt, wir sind hier die armen Ossis und so weiter. So war das eigentlich gar nicht, sondern das war eigentlich mehr so, und ich fand es auch positiv, also man war sowohl auf dem Land als auch in der DDR einfach auch mehr daran gewöhnt, sich um seine eigenen Sachen zu kümmern, ja, also einfach mal selber zu machen und gar nicht so sehr immer zu erwarten, dass man da versorgt und bemuttert und bespaßt wird von irgendeiner Obrigkeit. Und das war auch okay soweit, hat man auch gemacht, aber dann will man damit auch sozusagen in einem bestimmten Bereich in Ruhe gelassen werden, also wenn man schon sozusagen dafür selbst sorgen muss, dass die Kinder zur Schule kommen, weil der Bus nicht fährt, dann will man jetzt nicht gleichzeitig noch hören, dass man dann aber keinen Diesel mehr tanken darf, weil das passt halt nicht zusammen. Ja? Also das ist, glaube ich, dieser Nexus. Und womit ich jetzt gar nichts für dagegen Diesel oder sowas sagen will, sondern ich will nur erklären, wie das Mindset funktioniert. Und ich glaube, das ist sozusagen so eine Keimzelle von Verdruss und Verdrossenheit. Und das wird dann halt super leicht abgeholt von Leuten, die das einfach mit ganz billigen Knöpfen bedienen, ohne hier bewiesen zu haben, dass sie irgendwas besser machen würden. Ja? Und da kann man, glaube ich, jetzt wahnsinnig viel Wählerpotenzial einfach so abholen, weil die amtierende Politik es aus Sicht der Leute einfach auch zu viele Jahre lang versäumt hat. Und das war auch am Anfang Ihrer Rede, zu beweisen, dass politische Gestaltung möglich ist, dass die sichtbar, fühlbar ist, dass Dinge passieren, ja konkret in diesem Land so gestaltet wird, dass Verbesserungen eintreten. Das traut man halt jetzt gerade auch nicht mehr so richtig zu.
Jetzt haben wir über Themen wie Rückständigkeit im ländlichen Raum gesprochen, aber manche sehen ja im ländlichen Raum auch etwas sehr Idyllisches oder Romantisches. Wollen wir da mal diesen Blick drauf werfen, wobei es mit der Idylle und der Romantik schnell vorbei ist, wenn es um das Thema Bürokratie geht. Wir lassen uns aber helfen von Udo Diehl aus Marburg. Film ab, bitte.
Mein Name ist Udo Diehl. Ich bin Vizepräsident unserer IHK und Vorsitzender der Regionalversammlung Marburg. Wir leben hier in einer vielfältigen Mittelgebirgslandschaft. Die Region zwischen Kassel und Marburg verbindet urbane Kultur mit ländlicher Idylle. Daneben hat sich die Region Marburg als starker Wissenschafts-, Industrie- und Dienstleistungsstandort etabliert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Pharmaindustrie. Laut unserer aktuellen Standortanalyse sind die Unternehmen in der Region Marburg mit einigen Faktoren sehr zufrieden. In der Tat bieten wir hier mit einer guten Erreichbarkeit, guten Bildungsangeboten und einer hohen Lebensqualität wertvolle Standortvorteile für die Wirtschaft. Es gibt aber auch deutliche Kritikpunkte. Fachkräftemangel, zu viel Regulierung sowie die mangelnde Unterstützung innovativer Projekte seitens der Politik schwächen die Unternehmen und gefährden ihre Wettbewerbsfähigkeit. Zu den drängendsten Problemen gehört für mich ganz klar die überbordende Bürokratie. In Deutschland kostet das jährlich bis zu 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Bürokratie frisst enorm viel Zeit und raubt die unternehmerische Freiheit. Von dieser Freiheit leben wir aber in der sozialen Marktwirtschaft. Nun zu meinen beiden Fragen an Sie. Inwiefern kann man sagen, dass in der aktuellen Überregulierung ein gewisses Misstrauen gegenüber Unternehmen und Bürgern steckt? Und mit welchen Konzepten schaffen wir hier schnell eine Trendwende?
Ja, Herr Seifert, Herr Diehl führt hier sozusagen die Kategorie staatliches Misstrauen gegenüber dem Bürger und Unternehmen an, also nicht Misstrauen der Bürger gegenüber Staat, sondern umgekehrt ein und macht das an der überbordenden Bürokratie fest. Ist die Bürokratie eine Gefahr für unsere gesellschaftliche Freiheit? Ich habe ein schönes Zitat von Ronald Reagan gefunden, US-Präsident, der hat mal gesagt, die 10 furchterregendsten Wörter der englischen Sprache sind: Hi, ich bin von der Regierung und komme, um Ihnen zu helfen. Oder anders gefragt, lassen wir uns vom Staat zu viel gefallen, Herr Seifert?
Also grundsätzlich kann überbordende Bürokratie definitiv als Misstrauen des Staates gegenüber den Bürgern und eben auch Unternehmern interpretiert werden. Und vor allen Dingen, Desiree, du sagtest es vorhin selber auch, dass die übermäßige Bürokratie definitiv Innovationen frisst, Engagement, Eigeninitiative und eben auch wertschöpfende Ressourcen und damit auch gerade die Unternehmen hemmt. Ist es eine Gefahr für die Freiheit und Demokratie? Die Frage finde ich schwer mit Ja oder Nein zu beantworten, weil ich denke, zum einen sind wir uns alle darüber bewusst, ne? Wir sagten es vorhin mit Rechtsstaatlichkeit, das ist ganz klar etwas, was nichts mit zwangsläufiger damit zu tun hat. Die brauchen wir definitiv. Wenn Menschen in einer Gesellschaft zusammenleben wollen, gerade mit einer Vielfalt, die wir haben, wo Menschen unterschiedliche Lebensläufe haben, brauchen wir natürlich Regeln und Gesetze, an die wir uns halten. Aber wenn es natürlich in Bevormundung endet oder eben entsprechend so viel ist, dass man in seiner Handlungsfreiheit komplett eingeengt ist, dann birgt das schon eine gewisse Gefahr. Und wo sowas in der Spitze, ich möchte nicht sagen, dass wir da sind, ich möchte also auch nicht schwarz malen, aber wo das in der Spitze hinführen kann, sehen wir an unserer eigenen Geschichte. Und dann ist es natürlich auch notwendig, dass die Bürger eben auch Eigeninitiative zeigen und dem Staat sagen, so hier irgendwo, jetzt müssen wir mal ein gesundes Maß finden. Also weder ja noch nein, aber die Gefahr grundsätzlich ist schon ein Stück weit da.
Das ist doch jetzt ein richtiges Juli-C-Thema, oder? Also jetzt haben wir Herrn Diehl gehört, Herrn Seifert. Was sagten die Schriftstellerin und Verfassungsrechtlerin zu dem Thema Misstrauen der Bürger gegenüber Staat, Misstrauen des Staates gegenüber den Bürgern? Helfen Sie uns das mal ein bisschen zu sortieren, bitte.
Also aus meiner Wahrnehmung war halt das Misstrauen gegenüber den Bürgern zuerst da, was nicht stimmen muss. Das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Für mich hat sozusagen die große Trendwende in dem Verhältnis von Bürger und Staat jetzt nicht, weiß ich nicht, 2008 mit der Finanzkrise oder 2015 mit der Flüchtlingskrise oder mit Corona oder so begonnen, sondern ich hatte das erste Mal solche Gefühle in den Jahren nach dem 11. September, also Anfang des neuen Millenniums sozusagen, wo es einfach losging, dass jetzt auch nicht nur beim Thema Terrorbekämpfung, was jetzt also speziell mit diesen Attentaten auch zu tun hatte, sondern auch in anderen Bereichen, gerade auch im Gesundheitssystem und so weiter, man auf einmal gemerkt hat, dass der Staat anfängt, sich aus meiner Sicht für Bereiche zu interessieren, die gar nicht unbedingt jetzt speziell zu seinen notwendigen Aufgaben gehören müssen. Und wo eben auch so eine Vermischung stattgefunden hat aus: Wir regeln nicht klar und sagen, hier ist die Grenze, innerhalb derer ihr euch bewegen könnt, sondern wir schaffen eben auch so Bereiche, in denen so durch sehr viel Impulse so setzen und auf der anderen Seite Sachen wieder unangenehm machen, so eine Form von Nudging nennt man das, glaube ich, dann betrieben wurde, wo man ja auf den ersten Blick vielleicht sagt, naja, ist doch immer noch besser als durchregulieren, aber ich glaube, das ist es nicht, sondern ich glaube, dadurch entsteht noch mehr von diesem Dickicht, wo man nicht mehr so richtig weiß ja, jeder Impuls, der gesetzt wird und dann abgerufen werden soll von den Bürgern, weil meistens sind es ja finanzielle Anreize, zieht ja wieder ein 340-seitiges Antragsformular nach sich, in dem natürlich nachgewiesen werden muss, dass man genau in dieser Situation genau das auch verdient und danach muss das evaluiert werden, ob das auch funktioniert hat und so. Also das ist ja sozusagen, also ich glaube nicht, dass jemals ein böses Mastermind da saß und dachte, lass uns doch mal alle unsere Gesellschaften zu Tode regulieren. Also so war das nicht. sondern man hat, glaube ich, versucht, es gut und zu gut zu machen und zu wenig darauf zu vertrauen, dass Dinge auch von selbst gut werden können, wenn gute Leute in einem guten Rahmen einfach ihre Schaffenskraft ausleben. Und so ist meine Wahrnehmung. Das war zuerst da. Und dann gab es sozusagen, natürlich ist das nicht das einzige Phänomen, es kommt vieles zusammen, aber dann hat man das sozusagen gespürt und dann im Volke und dann wurde das eben auch beantwortet mit dem Gleichen, nämlich mit einem anwachsenden Misstrauen und so einem Entfremdungsgefühl. Also, dass man sich nicht mehr so versteht, dass man sich nicht richtig gesehen fühlt, dass man den Eindruck hat, die nehmen mich gar nicht ernst, die sehen auch nicht die echten Probleme, die regulieren Sachen, die für mich gar nicht entscheidend sind und so weiter. Also ja, ich vielleicht finde, Entfremdung trifft es vielleicht am besten zwischen den Regierenden und den Regierten.
So. Kommt nachher noch zu dem Thema Diskurs. Ja, bitte.
Jetzt ist zu spät, jetzt ist es peinlich.
Geht doch alles von unserer Zeit ab. fraglos, ich glaube, das ist Konsens, dass man einen Staat braucht. Und es ist ja auch nicht so, dass alle jeden Tag durch die Welt rennen und sagen, Steuern sind Raub oder sowas, sondern da ist ja schon ein gewisses Grundverständnis da, dass man einen Staat braucht. Wir haben ja Berufsschulstandorte auch gehört, gerade wenn es um das Thema Schulen, duale Ausbildung wird. Ja, duale Ausbildung, da findet sehr viel in den Unternehmen statt, aber eben auch in den Berufsschulen. Das ist ja schon ein Thema, da ist das, glaube ich, evident, warum man einen guten, einen starken, der kein Überbordener, aber ein starker, der auch ein schlanker Staat sein kann, warum man den braucht. Wollen wir mal hören, was Herzfried Rotenburg dazu sagt. Film ab.
Mein Name ist Melanie Schaar. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der Regionalversammlung Herzfeld-Rotenburg. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg zeichnet sich durch die Mittelgebirgslandschaft und unsere herrliche Natur aus. Ein großer Pluspunkt ist auch unser Kulturprogramm. So finden seit 1951 in den Sommermonaten in der Stiftsruine die Bad Hersfelder Festspiele statt. Wirtschaftlich gesehen profitiert unser Kreis von der zentralen Lage in Deutschland und der folglich sehr guten Anbindung an das Verkehrsnetz. Die Zufriedenheit der Unternehmen mit den Standortfaktoren in diesem Bereich ist besonders hoch. Das zeigt die aktuelle Standortanalyse unserer IHK. Handlungsbedarf hingegen besteht unter anderem und ganz besonders bei der Fachkräftegewinnung sowie der Qualifikation von Auszubildenden. Immer mehr Menschen wandern ab, weg aus den ländlichen Regionen, rein in die Städte. Auch der demografische Wandel wirkt sich in diesem Bereich negativ aus. Um qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte mittel- und langfristig zu finden und zu binden, fehlt uns leider ein politisches Gesamtkonzept. Verschärft wird die Situation insbesondere durch die künstliche Intelligenz, die in vielen Bereichen tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. Da gibt es Chancen, da gibt es aber auch Risiken. Ich bin der Meinung, dass wir nun noch dringender qualifizierte Fachkräfte brauchen, um diese Technologie in die richtigen Bahnen zu lenken. Nun meine Frage an die Runde. Welche strukturellen Veränderungen und politischen Maßnahmen sind erforderlich, um die Fachkräftesicherung und Qualifikation im ländlichen Raum nachhaltig zu verbessern und damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region zu gewährleisten?
Ja, diese, wie macht ihr das im ländlichen Raum mit der Fachkräftesicherung?
Also ein sehr, sehr dickes Brett. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, den Erhalt der Berufsschulstandorte im ländlichen Raum. Also das ist wirklich eine ganz klare Bitte und eine Botschaft, dass wir in der ländlichen Fläche auch die Berufsschulen zwingend brauchen, damit wir auch unsere jungen Menschen für die Zukunft dort ausbilden und weiterbilden können. Das ist der Punkt eins. Aber das ganze Thema macht mir schon auch sehr Kopfzerbrechen, wenn ich mir die Zahlen und den demografischen Wandel wirklich auch mal anschaue. Wir haben insgesamt 19,5 Millionen Berufstätige, die in die Rente eintreten bis in den nächsten 10 Jahren. Das ist ein Riesenberg und wir haben anhand der jungen Menschen, die geboren worden sind, ungefähr 12,5 Millionen, die nachkommen. Das ist eine Lücke von 7 Millionen. Und wenn es uns hier nicht gelingt, auch eine unbürokratische und eine schnelle Zuwanderung zu ermöglichen, haben wir in den nächsten 10 Jahren ein echtes Problem. Das ist die eine Seite. Und die andere, wenn wir das jetzt also wissen und der demografische Wandel lässt sich nicht mehr umkehren, zumindest nicht schnell genug, um genau diese 10 Jahre zu überbrücken, dann müssen wir uns eben auch fragen, was müssen wir an der dualen Ausbildung, was müssen wir auch an den Angeboten ändern, dass diese zum einen auch die gesamten KI-Tools, die neuen modernen Methoden, IT-Kulturen und auch Wissens-Know-how, was heutzutage und in der Zukunft zwingend notwendig ist, als Unterrichtsfächer bereits schon in der Grundschule und auch in den heranführenden Schulen anbieten. Und auf der anderen Seite, wie müssen wir die beruflichen Schulen aufbauen, dass sie eben auch internationale Kinder und die Kinder der zugewanderten Menschen dann auch auffangen und weiterbilden können, dass auch diese sich in unsere Gesellschaft integrieren und damit dann auch wirklich ein mit uns allen gemeinsam eine Lösung des Fachkräftemangels der Zukunft dann auch auf die Beine stellen können.
Ist so, oder?
Ja. Ja.
Jetzt haben wir ja das große Glück, wir haben den Herrn Timon Gremmels hier als Wissenschaftsminister des Landes Hessen und der kann uns ja mal sagen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse die Landesregierung hat in Sachen Fachkräftesicherung im ländlichen Raum oder anders, Herr Gremmels. Wie gucken Sie denn aus Wiesbaden heraus quasi, ich weiß, Sie kommen aus der Region, auf den ländlichen Raum hier in Nordhessen, Region Marburg?
Also der ländliche Raum bietet große Chancen und wir müssen alles dafür tun, dass er nicht abgehängt wird. Deswegen muss er infrastrukturell angebunden werden, Stichwort A49, die wir eingeweiht haben. Das ging dann doch relativ schnell von der endgültigen Planung bis zur Fertigstellung. A44 von der endgültigen, doch, wir haben es mit einem PPP-Projekt, ein Public-Private Partnership, also von der Planfeststellung bis zum Bau war es relativ schnell. Davor hat die Zeit sehr lange gedauert und deswegen müssen wir da ran, weil das natürlich auch ganz wichtig ist, Leute hier zu halten. Wir brauchen eine bestehende Infrastruktur. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Berufsschulen nochmal genannt haben, aber wir brauchen auch Studienplätze im ländlichen Raum. Die Fokussierung auf die Unistädte ist zu kurz. Ich bin sehr dankbar, dass es da Studium Plus und ähnliche Dinge gibt, wo wir auch in den ländlichen Raum, auch in Frankenberg zum Beispiel, dort Studienplätze anbieten, die auch zielgenau fokussiert werden auf die Bedürfnisse, die es dort gibt, die dort der Mittelstand hat und deswegen Studium nicht nur etwas für die großen Unistädte, sondern wir brauchen ein Studienangebot auch im ländlichen Raum und den Zugang auch dort zu ermöglichen für Menschen, die kein Abitur zum Beispiel gemacht haben. Auch das ist möglich, dass im weiteren Berufsleben dann auch ein Studium gemacht werden kann. Und ich sage es an dieser Stelle, Sie hatten es gerade angedeutet, was mir als Wissenschaftsminister wichtig ist, dass wir eine Diskussion loslösen. Und ich selber habe ja nicht gedient, aber die Welt hat sich verändert. Und wir müssen ernsthaft darüber nachdenken. Kassel ist auch ein Industriestandort für Güter, die Dual Use heißen, aber die in der Regel auch in der Tat Militärgüter sind. Und wir haben hier eine große Hochschule. Wir müssen mit unserer Hochschule auch den Diskurs führen und zu gucken, wie können wir Fachkräfte hier in der Region für diesen Bereich generieren. Und da müssen wir mit den Hochschulen auch intensiv über die Frage von Zivilklauseln sprechen. Die Zeiten haben sich geändert, wir müssen die Themen neu diskutieren. Das braucht seine Zeit, aber ich glaube auch das ganz wichtig, um den Wirtschaftsstandort Nordhessen zu sichern und auch nach vorne zu bringen und auch vor dem großen Teil, den wir jetzt durch die Grundgesetzänderung auch an Investitionsmittel lösen, möchte ich, dass dann auch viel hier in der Region verausgabt und investiert wird, auch was zurückläuft in den Wirtschaftskreislauf und deswegen müssen diese Debatten geführt werden.
Vielen Dank. Ich glaube, an dieser Stelle erhalten Sie sehr viel Rückhalt von den Anwesenden. Habe ich selten so klar gehört. Ja, wir haben ja schon einige Gespräche geführt dazu. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Ich glaube, die Zeit dafür ist reif. Vielen Dank, Herr Gremmels. Ich sehe den Herrn Dr. Breithaupt neben Ihnen, unseren Vizepräsident. Das ist ein Mann, der den politischen Diskurs und den Dialog mit der Politik gerne sucht. Und wir haben ihn nicht nur live hier, wir haben ihn auch in bewegten Bildern hier. Film ab, bitte.
Mein Name ist Hans-Friedrich Breithaupt, ich bin Vizepräsident unserer IHK und Vorsitzender der Regionalversammlung der Region Kassel. Stadt und Landkreis Kassel bilden den nördlichsten Teil unseres IHK-Bezirks. Diese Region ist nicht nur Heimat für Kunst und Kultur, sondern auch seit Jahrhunderten Ort für innovative Wissenschaft und vielfältige Wirtschaft. Damit haben nicht nur die Weltkunstschau Documenta, das UNESCO-Weltkulturerbe im Bergpark Wilhelmshöhe und das Vermächtnis der Grimms international Strahlkraft, sondern eben auch viele hiesige Unternehmen mit ihren Produkten und Leistungen. Der Standort bietet Zentralität, Vielfalt, Bildungsinstitutionen und eine hohe Lebensqualität. Unsere aktuelle Standortanalyse bestätigt, Unternehmen schätzen diesen Standortvorteile. Gleichzeitig besteht jedoch Handlungsbedarf aus Sicht der Unternehmen, um die Region mit Blick auf Themen wie Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Mobilität zukunftssicher aufzustellen. Diese zentralen Herausforderungen müssen in engem Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Stadt und Region angegangen werden. Wirksame Dialogformate und eine enge, praktische Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Unternehmen sind dafür unerlässlich. Wir sind bereits in einigen Feldern gut zusammen unterwegs. Unternehmen benötigen aber jetzt für ihre Planung die Sicherheit, dass die institutionelle und politische Unterstützung bei Zukunftsthemen hier in der Region gewährleistet ist. Ein klares politisches Zukunftskonzept, das sowohl den urbanen als auch den ländlichen Raum berücksichtigt, ist für die Wirtschaft deshalb unerlässlich. Kassel als starkes Oberzentrum spielt eine Schlüsselrolle für ein wettbewerbsfähiges und innovatives Umland. Von einem starken Landkreis Kassel profitiert wiederum auch die Stadt. Deshalb als konkretes Anliegen und Frage: Wie schaffen wir in diesen für allen dynamischen und herausfordernden Zeiten einen wirksameren Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft, der noch direkter zu nachhaltigen Lösungen für die Region in Zukunft führt?
Ja. Frau C., wie zufrieden können wir mit unserem politischen Diskurs, mit unserer Diskussionskultur denn eigentlich sein? Und da müssen wir auch über die Medien mal sprechen. Sind die Medien derzeit ein guter Mittler zwischen den Interessen von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürgern? Kritisieren Sie die Politik stark genug? Oder wie erleben Sie das, die buchstäbliche Rolle der Vermittlung durch die Medien in dem Diskurs?
Also sage ich gern was zu, aber das beantwortet dann nicht seine Frage.
Können ja beides beantworten.
Nee, kann ich nicht beantworten, weil davon habe ich echt keine Ahnung. Also beantworte ich okay. Jetzt Ihre Frage. Gut. Aber nur damit das nicht so wirkt, als würden wir darauf nicht eingehen wollen oder so. Aber das, also ich weiß nicht, wie man sozusagen Impulse in die Verwaltung schneller durchleitet. Keine Ahnung. Aber ich kann was versuchen zu sagen zu der Rolle der Medien, wie ich die wahrnehme momentan im Land. Es wird ja viel geschimpft und gescholten auf digitale Formate auf Social Media und sehr häufig höre ich auch, dass wenn sozusagen nach Ursachen gesucht wird für alle möglichen Probleme bis hin zu AfD-Zahlen und so weiter, man gerne dann eben diesen Teil der Medienlandschaft in den Blick nimmt und sagt, das ist alles halt eine Folge von Hass und Hetze auf den Kanälen und so. Kann sein, glaube ich aber nicht, dass das sozusagen unser Hauptproblem ist, ehrlich gesagt. Also erstens glaube ich, das wird sich demnächst durch KI sowieso alles erledigen, weil wenn mehr Bots im Netz unterwegs sind als echte Menschen, dann interessiert auch niemanden mehr Twitter. Das ist nur eine Prognose, da reden wir in 10 Jahren, ob sich die eingelöst hat. Ich glaube vor allem, dass woran es momentan fehlt, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen, ist eine Medienlandschaft, die mit einem klassischen Selbstverständnis, und da kommen wir auch wieder zu diesem Vertrauensthema, ihre Rolle so definiert, dass sie sagt, da draußen sind Bürger, die sind mündig. Was die brauchen, sind Informationen. Die brauchen Blicke in Bereiche oder auch Weltgegenden, wo die nicht selber hinfahren können. Deswegen machen wir das. Und wir liefern denen sozusagen den Fundus aus Informationen, Berichterstattung, den die brauchen, um sich dann auf dieser Grundlage eine Meinung zu bilden. Und wir trauen denen auch zu, dass sie das können, weil das ist nämlich die Idee vom mündigen Bürger. Dieses Verständnis von Journalismus begegnet mir fast gar nicht mehr. Gerade auch in den jüngeren Generationen, die jetzt nachrücken, also das ist schon fast sprichwörtlich, dass die Kollegen dann so berichten, wenn man die fragt bei einem Einstellungsgespräch, warum möchtest du gerne Journalist oder Journalistin werden, dass sie dann sehr häufig antworten, ich möchte die Welt verbessern. Wo man aber halt sagen muss, ja, dann geh in die Wirtschaft und in die Politik. Aber doch nicht in den Journalismus. Also das ist gar nicht der Ort dafür, die Welt zu verbessern. Und das verstehen aber viele. Und das sind auch nicht nur die jüngeren Generationen, sondern viele, die in dem Bereich arbeiten, haben das, glaube ich, aus dem Blick verloren. Und das halte ich für ein ganz fundamentales Problem, weil das nämlich diese Kommunikations Möglichkeit zwischen Staat und Bürger, die wir ja so notwendig brauchen in der Demokratie, total erschwert, weil die Politik, diese viel verachteten und gescholtenen Politiker, die können ja nicht gescheit raussenden, was sie zu sagen haben, wenn sozusagen kein offener Kanal ist, um auch sachlich was zu erklären, sondern wenn da immer schon einer sitzt, der das framed, labelt, zusammenstreicht und mit seiner eigenen Meinung lackiert, ja, dann ist es sozusagen von der Seite eine schlechte Kommunikation. Und aus Sicht des Bürgers hat man das Gefühl, es wird einem ständig die Welt erklärt, ja, anstatt dass einem ein möglichst neutraler, objektiver, soweit möglich, Blick auf die Tatsachen ermöglicht wird. Und das tut unserer Gesellschaftsform nicht gut. Und da wäre für mich, ja, das ist so ein Appell ins Land, das wünscht dir was, aber was soll man machen? Da wäre es mir sehr recht, wenn die Medienvertreter und eben nicht nur die Social-Media-Plattformen, sondern auch wirklich die klassischen Medien von Fernsehen bis in den Print hinein sich wieder an diesen guten alten Satz erinnern, dass der Journalist sich mit keiner Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten, weil der Auftrag nicht derjenige ist, sondern der Auftrag ist einfach, den Leuten zu ermöglichen, ihren Blick auf die Welt zu schärfen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch Teil der aktuellen Problemlage, wenn wir über Vertrauensverlust und schlechten Diskurs, schlechte Kommunikation sprechen.
Ich habe die Uhr im Blick. Ich glaube, es war Renate Köcher, die die Dissertation geschrieben hat über Missionar und Spürhund. Das klingt bei Ihnen so ein bisschen an, ne? Dass die im englischen Sprachraum die Journalisten sich eher als Spürhund verstehen, im deutschen Sprachraum eher als Missionare. Das hat sie möglicherweise verstärkt. Dann gab es ja von Jürgen Habermas so dieses legendäre Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, der dann in den 70ern aufgrund der etablierten Mediensituation die Gegenöffentlichkeit eingefordert hat. Vielleicht sind ja viele soziale Medien einfach das, was er früher Gegenöffentlichkeit genannt hat. Vielleicht ist das das einfach.
Ja, es ist ja auch nicht schlecht, dass es das gibt. Also selbst wenn ich nicht glaube, dass dieser Raum anarchisch sein sollte, also ich verstehe nicht, warum sozusagen wir immer noch an dem Punkt sind zu glauben, digitale Räume würden sozusagen gar keine Regulierung vertragen, während alle anderen Räume eher überreguliert sind. Also es ist so ein bisschen so ein Missverhältnis. Also ich glaube, das sollte man auch nicht komplett in die Anarchie entlassen. Grundsätzlich bin ich immer noch in jeder Hinsicht auch Internetoptimistin und finde es toll, dass es das gibt als eine Form von Gegenöffentlichkeit. Aber trotzdem brauchen wir, glaube ich, auch schon eine Form von Journalismus, der eine Filterfunktion hat, Sachen auswählt. Und es wird immer wichtiger werden in Zukunft. Ja? Also mit der Möglichkeit von Fake News und dem Simulieren von Tatsachen wird es immer wichtiger werden, dass wir sozusagen institutionalisierte Formate haben, die ein gewisses Versprechen, ein ehrliches Versprechen geben können, dass das, was man da sieht, auch Tatsachen sind. Also das können wir sozusagen nicht einer Gegenöffentlichkeit überlassen. Und damit das gut funktioniert, brauchen wir da, glaube ich, wieder einfach ein klassischeres Selbstverständnis. Also da sollte man dann auch jetzt nicht absingen und sagen, ist ja super, dann regeln wir das halt anarchisch im Netz. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
Und die Frage von Herrn Dr. Breithaupt vergessen wir nicht, sondern wir haben jetzt zwei Experten dafür da. Wir haben den Marc Weinmeister, unseren Regierungspräsidenten da, und wir haben den Herrn John, Beauftragter für den ländlichen Raum in Hessen, hier vorne sitzen. Zu wem gehe ich mal zuerst? Vielleicht zu Herrn John. Herr John, wie machen wir das, dass wir das besser organisieren, den Dialog zwischen ländlichen Raumpolitik und Verwaltung? Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen auch Ihr Job, ne? Geben Sie ihm bloß nicht das Mikro, sondern halten Sie es fest, dann können Sie ihn regulieren.
Ich hätte es schon bald genommen, weil ich fürchte, ich beiß da gleich rein. Nein, also das ist ja erstmalig in der hessischen Geschichte, dass wir einen Beauftragten für den ländlichen Raum haben, und das bin ich. Und meine Aufgabe ist es natürlich, rauszugehen, zuzuhören. Erstmal, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man mitbringen muss, erstmal zuhören, die Prozesse, die man geschildert bekommt, zu analysieren und dann letztendlich auch ein Maßnahmenbündel vorzuschlagen und in die Hausleitung zu tragen. Natürlich nicht nur in meine Hausleitung, auch in andere Ministerien zu tragen. Ich glaube, das ist ein, und das spüre ich in den ersten 9 Monaten, denen ich jetzt im Amt bin, dass das als sehr wichtig angesehen wird und dass man eine ganze Menge verändern kann. Und Sie werden erleben in Kürze, dass aufgrund dieser Arbeit auch etliches verändert wird. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Oder doch, ich nehme mal ein Beispiel. Also ich habe gestern beispielsweise bei uns in der nicht in der Stadtverordnetenversammlung, sondern in der Fraktion etwas gelesen über ein Auto, was zugelassen soll, also ein Müllauto, was zugelassen werden soll. Es kann aber noch nicht zugelassen werden, weil es eine Bündelungsbehörde in Hessen gibt. Viele wissen gar nicht, dass es die gibt, aber es gibt also eine Bündelungsbehörde, die Sonderfahrzeuge zulässt. Und Hessen ist mit das einzige Land, Bundesland, das noch eine Bündelungsbehörde hat. Ja? Allein der Name ist schon kurios. Also das werden wir verändern und das werden wir verändern müssen, damit wir eben schneller werden, um beispielsweise dieses Müllauto, was also immer noch hängt, was in Eschwege nicht fahren kann, auf den Weg zu bringen. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber so reihen sich natürlich unendlich viele Beispiele an. Und ich sage mal, wir müssen entscheiden, was müssen wir fördern, was müssen wir hemmen und was müssen wir am Ende auch weglassen. Und mit dieser Fragestellung bin ich groß geworden, weil ich komme ja nicht aus der Politik, sondern ich komme aus der Wirtschaft. Und wenn man zweimal kurz vor der Insolvenz gestanden hat, dann muss man sich nämlich diese Fragen stellen. Und dann gelingt das auch.
Vielen Dank. Kann ich Ihnen das Versprechen abbringen, dass Sie zu allen Regionalversammlungen unserer IHK in den nächsten Wochen kommen und sich vorstellen und die Sorgen und Nöte mitnehmen und lösen?
Na klar.
Prima. Vielen Dank. Ihr Beifall. Sehr geehrter Regierungspräsident, lieber Marc, kommen wir zu dir. Was nimmst du denn aus der bisherigen Diskussion mit für deine Arbeit als Regierungspräsident?
Oh, eine ganze Menge, weil wir sind ja diejenigen, die jeden Tag morgens um 7 anfangen, die Tür abschließen und überlegen, wie können wir Bürgerinnen und Bürger ärgern. Um dann abends nach Hause zu gehen und wenn wir nicht 3 neue Verordnungen umgesetzt haben, dann todtraurig ins Bett fallen. Das ist das Bild, was gerne gestellt wird. Dabei ist es bei uns genau umgekehrt. Jede Verordnung, die wir nicht umsetzen müssen, ist eine Erleichterung für uns auch. Und wir haben natürlich unheimlich viele Aufgaben als Regierungspräsidium zu erfüllen bei der Frage von Genehmigungen in der Wirtschaft für nach dem Bundesemissionsschutzgesetz oder nach vielen anderen. Und wir würden uns so gerne wünschen, dass bestimmte Sachen nicht doppelt geprüft werden. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben im Bereich der Genehmigung von Anlagen sehr oft die Frage nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die machen wir vorher in einer Vorprüfung, dann nochmal eine Umweltverträglichkeitsprüfung und dann kommt das eigentliche Verfahren, da werden die ganzen Punkte nochmal abgeprüft. Sieht das europäische Gesetz nicht vor. Wie gesagt, ihr müsst es einmal prüfen. Die Bundesrepublik Deutschland erlaubt es sich aber, es zweimal prüfen zu lassen. Und das müssen die gleichen Leute machen und mit den gleichen dann jeweils Öffentlichkeitsbeteiligung. Da gibt es ganz viele Punkte, die ich sofort gerne ändern würde, um dass wir dort schneller werden. Was wir versuchen ist natürlich, dass wir diejenigen, die zu uns kommen und sagen, wir brauchen eine Genehmigung für das, das und das, wir wollen unsere Energieversorgung ändern, wir wollen eine neue Produktlinie auf den Weg bringen. Wir wollen ein neues Produkt an den Start bringen, möglichst frühzeitig zu beraten und sagen, wie kriegen wir es am schnellsten hin? Wie können wir bestimmte Sachen von vornherein schon so abklären, dass wir es gar nicht mehr am Ende nochmal lang prüfen müssen, sondern dass es schon in Unterlagen da ist, wir es nicht nachfordern müssen oder sonstiges. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, die Beratung derjenigen, die zu uns kommen, um möglichst frühzeitig, sage ich mal, alle Hürden aus dem Weg zu räumen. Und manchmal klappt das und manchmal klappt es aber auch gar nicht. Und das ist schwierig und das macht dann nicht immer froh. Aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Wir werden jetzt wieder ein Dialogforum starten, wo wir sagen werden, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Das ist, glaube ich, das große Problem und da müssten wir viel besser vorankommen.
Prima. Vielen Dank, lieber Marc. Wir kommen so langsam in die Schlusskurve, aber bevor wir das tun, gehen wir nochmal nach Waldeck-Frankenberg. Film ab.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ralf Hübschmann und ich spreche heute als Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Waldeck-Frankenberg zu Ihnen. Unser Landkreis ist nicht nur der größte in Hessen, sondern auch wirtschaftlich sehr vielfältig aufgestellt. Wir haben einen starken, industriell geprägten Branchenmix und innovative Unternehmen. Doch Walde Frankenberg ist weit mehr als nur ein Wirtschaftsstandort. Mit Willingen, Diemelsee, Edersee und dem Kellerwald sind wir die Urlaubsregion Nummer 1 in Hessen. Ein Ort, der Erholung, etliche Sportmöglichkeiten, aber auch Inspiration bietet. Eine Region, in der man nicht nur leben, sondern auch kreativ arbeiten kann. Sehr geehrte Frau C., gestern hatten wir ja schon die Gelegenheit, uns kurz zu sehen. Denn einige von uns durften Sie da in unserem schönen Landkreis beim literarischen Frühling erleben. Ich hoffe, dass Sie sich von unserem schönen Fleckchen Erde ein wenig inspirieren lassen konnten oder werden. Ja, aber natürlich gibt es auch bei uns Defizite, die es zu beheben gilt. So zeigt unsere aktuelle Standortanalyse, dass unter anderem der Breitbandausbau noch weiter verbessert werden muss. Insbesondere im Hinblick auf digitales Arbeiten und den Bedürfnissen einer modernen Urlaubsregion. Denn Regionen mit hoher Lebensqualität und stabiler digitaler Anbindung werden zunehmend zu kreativen Rückzugsräumen im Sinne von New Work. Und wer weiß, vielleicht entsteht der nächste Bestseller von Ihnen, Frau C., genau hier bei uns. Dank schneller Internetverbindung und inspirierender Atmosphäre. Meine Frage an Sie, Frau C., und das gesamte Podium. Reicht eine schnelle Leitung allein aus, um kreative Köpfe langfristig in den ländlichen Raum zu holen? Oder brauchen wir gänzlich neue Konzepte mit weit mehr als exzellenter digitaler Infrastruktur, um eine echte Alternative zur Stadt zu bieten? Ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank.
Ja, Frau C., Sie sind angesprochen.
Also schnelle Leitung ist immer gut, auch im Kopf, im ländlichen Raum auch. Ich weise darauf hin, dass gleich alle kollabieren, wenn wir noch lange reden, das an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, wir brauchen, glaube ich...
Die sind das von uns gewohnt.
Ach, da sind die gewohnt, oder? Aber wir haben ja immerhin Wasser, ne, hier vorne. Gut, also ich glaube, wir brauchen im ländlichen Raum tatsächlich, abgesehen jetzt von digitalen Technologien vor allem, also wenn wir wollen, dass da Leute nicht nur arbeiten, sondern da auch wohnen möchten, aus meiner Sicht auch als Betroffene in allererster Linie tatsächlich Bildungsmöglichkeiten für die Kinder. Also das lappt jetzt wieder über mit dem Thema, was wir vorhin hatten, zum Thema Fachkräftemangel, was natürlich kein provinzielles Problem speziell ist, sondern ein gesamtlandesweites, aber ich, seit ich Kinder habe und in der Provinz lebe, muss ich wirklich sagen, also wenn es keine Schulpflicht gäbe, würde niemand dahin gehen, weil man kommt da nicht hin und das, was man da antrifft, hat auch mit dem, was ich mal als Schule erlebt habe, ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Und das ist nicht die Schuld von den einzelnen Menschen, die da noch arbeiten, weil die tun wirklich ihr Bestes, sondern es ist Folge dessen, dass nichts von dem da ist, was man braucht, um Schule überhaupt zu machen. Und das, was da ist, ist aus meiner Sicht nicht dienlich. Also wir leisten uns als ein wirklich immer noch sehr, sehr reiches Land und als ein wichtiger Industriestandort ein Bildungssystem, was einfach dabei ist, von unten her wegzuschimmeln. Und das ist, glaube ich, in den Provinzgegenden, vielleicht ist es hier anders, weil ihr Insel der Seligen seid, also bei uns ist es verheerend. Die Schulen wurden auch reihenweise zugemacht, weil irgendwelche Modellierungen gesagt haben, Kinder werden eh nicht mehr geboren, schon gar nicht auf dem Lande. Siehe da, ganz so war es nicht. Das heißt, die paar Schulen, die es gab, hat man auch noch reduziert, genauso wie die Kinderbetreuung. Und jetzt muss man sozusagen den Kindern zumuten, einen anderthalbstündigen Schulweg in Kauf zu nehmen, um wohin zu fahren, wo dann der Unterricht ausfällt.
Interessantes Konzept.
Ja.
Weltenbummler. Darf ich mal fragen, wo sind Sie denn eigentlich zur Schule gegangen in Bonn?
Meinen Sie es konkret?
Ja.
Pedder.
Ah ja, schön.
Schön, kann keiner was mit anfangen.
Nö, ich schon. Ja, eine Heizdecke müssen wir noch verkaufen, Frau Kohl. Sie haben, sind Unternehmerin, die haben das Hotel Bärenmühle und machen den literarischen Frühling. Ich wollte jetzt einmal fragen, wir haben das ja mit der Frau C. so ein bisschen im Schulterschluss gemacht. Warum tun Sie das und wie gelingt es Ihnen, Persönlichkeiten wie Frau C. immer wieder in the middle of nowhere zu holen?
Wir versuchen es einfach und... Ja, wir sind sehr froh, dass sie dieses Jahr zu uns gekommen ist und auch zu Ihnen. Wir haben den literarischen Frühling gegründet 2012 und zwar damals war relativ kurz davor, hatte sich hier im Regionalmanagement, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen so, hatte sich, Sie können das ruhig ein bisschen vermelden, hatte sich ja diese Marke oder dieser Name Grimmheimat für diese Region, früher hieß das ja Nordhessen, und da das so ein Wort ist wie Kühlschrank, hatten sich ja irgendwann mal Leute überlegt, da könnte man jetzt mal was Besseres draus machen. Und Grimmheimat kann man natürlich auch als grimmige Heimat verstehen. Und da haben wir uns damals gedacht, in Waldeck-Frankenberg, wir waren drei Hotels, ich hatte gerade mein Elternhaus umgebaut zu einem Hotel, und dann gab es noch das Hotel Die Sonne Frankenberg von Martin Fissmann und dann noch das Hotel Schloss Waldeck. Dann haben wir gesagt, wir müssen das mal mit Unterfutter unterlegen, also nicht grimmige Heimat, sondern die Heimat der Brüder Grimm, weil das sind wir hier und da passen auch unsere Landschaften dazu. Wir sind ja einfach eine romantische Ideallandschaft in Wahrheit, jedenfalls wir da unten im Lengeltal und am Edersee. Und so haben wir eben 2012 das zum ersten Mal gemacht und wir haben immer gesagt von vornherein, wir wollen Qualität machen. Die Provinz hat Qualität verdient und nicht irgendwelche drittklassigen Leute, die mal gerade angefangen haben, irgendwo ein Gedicht zu schreiben oder sowas. Und da haben wir erstmal von oben runtergezogen damals. Die ersten, die wir geholt haben, war Günter Grass, der wurde leider kurz vorher krank, Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser und so weiter, weil ich gedacht habe, die sterben uns weg, die müssen wir ganz schnell haben. Naja, und jetzt sind wir bei Juli C. angelangt.
So war's. Aber ich sterbe nicht so schnell weg.
Nein, genau, Sie können noch mal wiederkommen.
Sie müssten den Werbeblock noch gerne machen. Bis wann geht so, der literarische Frühling noch?
Der literarische Frühling ist gerade in vollem Gange. Wie gesagt, gestern Abend waren 730 Leute bei Juli C., war auch sehr, sehr spannend. Ganz andere Diskussion, aber die heutige fand ich auch wirklich, wirklich sehr gut. Dann haben wir morgen, haben wir im Metzen, altem Kuhstall, das ist ein ehemaliger Kuhstall in dem Dorf Ellershausen, der Herr Remmels kennt das, hat da letztes Jahr unsere Eröffnung gemacht. Und da haben wir Power to the Bauer, das ist eine Bauernrevue, weil wir ein bisschen auch so die 500 Jahre Bauernkrieg dieses Jahr verarbeiten. Und unser Motto heißt übrigens Kopf hoch und gelassen bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz gut in diesen Zeiten. Dann haben wir am Freitag, kommt Theo Weigel nach Frankenberg, weil wir gesagt haben, also es geht ja hier immer so um Schulden und so weiter, da holen wir mal einen, der ja als der
mit Schulden auskennt.
Gilt, ja, der sich damit auskennt, und, obwohl es damals ja noch viel weniger waren. Heute Abend übrigens, gerade während wir hier sitzen, ist in Schloss Waldeck der Herr Martenstein, voll ausgebuchtes Haus natürlich auch, und der liest auch so ein bisschen den Politikern die Leviten. Dann haben wir am Samstag, da gibt es noch Plätze, Caroline Wahl in der Wandelhalle Bad Wildungen. Ich glaube, die Jüngeren unter Ihnen kennen die Dame vielleicht. Da sind vielleicht zu wenig Frauen hier im Raum, um zu wissen, was das für eine gute Autorin ist. Ja, und dann haben wir am Sonntag früh Franziska Augstein, das ist die Tochter des ehemaligen Spiegel-Herausgebers. Die hat eine ganz tolle Biografie über Winston Churchill geschrieben. Churchill könnte ja eigentlich so ein Vorbild der Stunde sein vielleicht. Haben wir gedacht, gucken wir uns noch mal genauer an. Und dann haben wir noch über Thomas Mann eine neue, nicht eine richtige Biografie, sondern so ein Ausschnitt, was Thomas Mann eigentlich gemacht hat, als es sich so langsam begann, in den Nationalsozialismus zu entwickeln. Also er hat sich sehr stark dagegen eingesetzt, schon von Anfang an, schon die ersten Anfänge. Da gibt es auch noch Plätze. Und das war's dann, nämlich danach gibt es nur noch ein ausgebuchtes Lesedinner in der Bärenmühle.
Vielen Dank, viel Erfolg beim literarischen Frühling. So, und kein Talk ohne gute Fee. Die Frage, die Schlussfrage, wenn jetzt eine gute Fee käme und man dürfte sich etwas wünschen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, was würden Sie sich wünschen? Fangen wir mit dem Herrn Seifert an.
Oh, die gute Fee. Dann überlege ich mal ergänzend zu dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Ganz klar für mich erstmal oberste Priorität Wettbewerbsfähigkeit schaffen in Deutschland. Ich formuliere es noch deutlicher, fairen Wettbewerb für Deutschland schaffen. Das heißt, dass wir auch im internationalen Vergleich nicht immer benachteiligt sind, allein nur durch die Umgebungsbedingungen. Das heißt, Senken der Energiekosten, die Sie jetzt angesprochen, wie wir da im internationalen Vergleich stehen, sodass wir einfach vergleichbare Energiekosten haben. Senken von Steuern und sonstigen Abgaben, Lohnnebenkosten. Auch da einfach nur die Vergleichbarkeit zum internationalen Vergleich herstellen. Und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit mit allen Berichtspflichten und allem, was dranhängt, bitte auch nur die Vergleichbarkeit für den internationalen Wettbewerb herstellen. Das heißt, alles in allem fairer Wettbewerb. Das ist so für mich das Erste, was grob
einfach umzusetzen ist. Und wenn es dann heißt, wie soll denn das gegenfinanziert werden, kann ich nur sagen, macht bitte eure Hausaufgaben. Andere Länder schaffen das auch. Und wenn die Steuern oder die Wirtschaft kaputt geht, dann versiegen die Quellen sowieso. Und darüber hinaus Verantwortung übernehmen, auch als stärkste Volkswirtschaft Deutschland in Europa, Verantwortung für Europa übernehmen. Denn wir alleine in Deutschland werden es nicht schaffen, sondern nur als vereintes und starkes, gutes Europa werden wir es in der Welt schaffen, auch zu den Gegenpolen Amerika und China zu bestehen und da bitte vorangehen. Frankreich, andere Länder haben uns schon längst die Hand gereicht. Wir müssen sie nur nehmen. Wir müssen mal vorweggehen und Verantwortung übernehmen für Europa. Also wir, damit meine ich natürlich auch die Politik.
Vielen Dank, Herr Seifert. Frau C., gibt es eigentlich sowas wie eine männliche gute Fee? Gibt es in der Literatur? Zauberer?
Keine Ahnung. Der Feus.
Der Feus. Was bringt Ihnen denn der Feus?
Also ich würde gleich zwei Sachen erfragen, so. Kleiner Finger, ganze Hand. Erstens.
Kleiner Zeh, ganzer Fuß, Entschuldigung.
Haha. Als erstes würde ich mir wünschen, dass alle einfach wieder netter zueinander sind. Und zweitens würde ich mir wünschen, dass wir uns daran erinnern, dass gesellschaftliches Miteinander auch in der Form als Politik, glaube ich, niemals funktionieren kann unter den Prämissen von Moral und Recht haben, sondern immer nur unter den Prämissen von Interessenausgleich.
Danke.
Boah, nachdenken.
Ja, gut. Ja, ist immer gut, wenn man die Interessenlage gut sondiert hat, ne? Dann weiß man, was kommt in der Regel. Die Präsidentin hat das Schlusswort. Was bringt dir an die gute Fee?
Also ich sage, das, was man sich in der Wirtschaft auch vornimmt, auch in der Verwaltung vorzunehmen, nämlich Leapfrogging. Jetzt die KI-Technologien nutzen. Wir nehmen uns ein Beispiel an Estland, an Lettland. Wie können wir auch das Bürokratiemonster und den Arbeitsaufwand in der Verwaltung schnell und unbürokratisch überwinden? Hierzu gehört Mut. Mut, auch neue Wege zu gehen. Mut, auch Dinge mal liegen zu lassen oder anders zu machen. Denn am Ende des Tages gilt es jetzt, zu handeln und nicht mehr Versprechungen zu geben. Dinge auf den Weg zu bringen, die Wirtschaft wieder in das Zentrum und in den Fokus zu legen, um der Wirtschaft die Freiheit zu geben, wieder investieren zu können und technologieoffen auch die Zukunft zu gestalten. Das wäre mein Wunsch.
Vielen Dank.